Ja, bevor wir die erste Folie zeigen, wenn der Beamer mitmacht, auf dem Bildschirm sieht man es ja und im Livestream auch, habe ich zwei Fragen. Weil die erste Folie würde schon eine Antwort geben. Aber jetzt Frage an dich, die erste: Wer von uns kennt Bedrängnisse? Gut, es war jetzt eine wichtige Frage, ob ich die Predigt überhaupt halten soll, ja. Weil wenn ihr das nicht kennt, dann braucht es auch vielleicht aus dem Wort Gottes gar keine Stärkung oder Ermutigung oder Hinweise, wie wir in Bedrängnissen stark bleiben. Wir leben in einer Welt voller Bedrängnisse. Es ist so, ne? Wir kennen es aus unserem eigenen Leben, wir kennen es jetzt natürlich auch sehr global, auch im Lande, diese ganze Pandemie, die Maßnahmen um die Pandemie, der Krieg. Ja, die ganze Inflationsfrage, da ist vieles, was uns bedrängt, so generell plötzlich, ja. Es waren so wie goldene Jahre davor, wo es irgendwie immer, zumindest in unseren Breitengraden, sehr versorgt, umsorgt, gut ging. Und jetzt sind wir seit 2,5 Jahren so im Krisenmodus. Und dann natürlich die Bedrängnis im persönlichen Leben. Kennt jeder von uns. Krankheitsdiagnose, warum finden nicht immer schnell Antworten hinein? Finanzielle Herausforderungen, Bedrängnisse durch Umstände, in die wir dann so geraten, wo wir sind, das, was wir nicht so kennen. Ich durfte auf den Philippinen jetzt so ein paar persönliche Bedrängnisse auch direkt wieder erleben, wenn man dann so unterwegs ist. Liebe Grüße von dort, war nach 2,5 Jahren mal wieder in Cebu, haben ein großes Go-Camp gehabt, waren mit über 200 Leuten auf Tour, so eine richtige Karawane, Missionseinsätze auf die Fischerinseln. Und da gibt es dann schon auch Bedrängnisse. Wir saßen auf einem Fischerboot mal rausgefahren auf eine Mini-Insel und dann mitten auf dem Meer fällt der Motor aus. Lässt sich auch nicht mehr starten. Sitzt auf so einem kleinen Boot. 25 Leute drauf, vollgeladen, vielleicht sogar ein bisschen überladen, weil man dachte, man ist schnell drüben. Und da habe ich gedacht, ja, so ähnlich ist es dann vielleicht, wenn Flüchtlinge übers Meer kommen und der Motor fällt aus und du weißt nicht, wohin es geht. Bei uns war es gerade windstill, aber am Horizont waren ganz schwarze Wolken. Und du fragst, wie lange dauert es, bis wir von hier wegkommen? Und dann kam ein Boot, um uns abzuschleppen. Ja. Oder wenn du dann irgendwie den ganzen Tag über oder dreimal am Tag Reis bekommst, das wäre für meinen Schwiegervater, liebe Grüße nach Horb, auch ein Bedrängnis. Ja. Dreimal am Tag Reis und das wochenlang. Ich mag Reis. Also das ist jetzt für mich, ist ja auch immer die Frage, was ist Bedrängnis für dich? Ja. Für den einen wird es dann schon schnell zur Bedrängnis, wo der andere sagt, jetzt fängt das Abenteuer an. Ja. Bedrängnisse. Die Predigt geht um, wie können wir geistlich stark bleiben in Bedrängnissen, wenn uns Dinge bedrängen im Leben. Und wir lernen aus dem Wort Gottes. Amen. Und wir lernen von Menschen, die im Wort Gottes vorkommen. Und jetzt die Frage einfach, um wen werden wir uns heute ein bisschen drehen? Es geht um den Menschen, der am zweithäufigsten genannt wird in der Bibel. Wer ist schon da? Okay. Die zweite Frage offenbart ist schon die Folie. Wer ist der erst- oder der meistgenannteste Name in der Bibel von einem Menschen? Einem Gottmenschen, Jesus Christus. Also dieser Name wird über 1200 Mal, 1280 Mal konkret als Name genannt. Und wie es hier die Folie schon verrät, der Name, der als zweites am meisten genannt wird in der Bibel, ist David. Hättest du es gewusst? Oder bei wem wärest du gelandet, wenn ich die Frage so gestellt hätte? Manche sagen dann Abraham, Mose, manche sagen auch Paulus, wobei Paulus wird ganz selten der Name direkt genannt. Er hat viel selber geschrieben. Aber über David wird uns ganz viel berichtet. Und ich weiß gar nicht, ob es dem David so recht ist, dass wir so viel wissen über sein Leben. Ja, und dass wir deshalb so viel lernen können von ihm. Ja, aber dem sein Leben ist uns ja echt wie ein offenes Buch hingelegt. Die Herausforderungen, die Kämpfe, die Niederlagen, sein Scheitern, sein Stolpern, sein Fallen, aber dann auch wieder sein Aufstehen und sein, auch in den Bedrängnissen, in denen er war, stark bleiben. Deshalb habe ich die Predigt überschrieben, in Bedrängnissen geistlich stark bleiben. Und wir wollen heute ein bisschen den David anschauen. Wie hat er das gemacht, dass er Gott treu geblieben ist und dass er auch von Gott selbst ein Freund Gottes genannt wurde, obwohl sein Leben nicht perfekt war, nicht immer heilig war, obwohl er viele Fehler gemacht hat und auch ganz schön ins Kreuzfeuer geraten ist. Und klar, im Alten Testament wird er am meisten genannt, in den Büchern Samuel, Könige, die Psalmen, da ist ganz, ganz viel von David. Das Interessante ist ja, dass er in der Linie von Jesus genannt wird, ja? Auch in der Geschlechterfolge. Jesus kommt aus der Linie Davids. Er ist wie ein Vorläufer auch in dem, wie Gott mit ihm umging, zu dem, der dann gekommen ist, dessen Namen wir vorhin auch so besungen haben. Ein fester Turm, Jesus, sein Name. Heute lernen wir ein bisschen von David, von diesem Namen, der in der Bibel doch sehr, sehr oft genannt wird. Wie konnte er geistlich stark bleiben, auch wenn Prüfungen und Tests in seinem Leben überwältigend waren? Zu Gott erst nochmal, bevor wir zu David kommen. Gott ist für uns. Amen. Das singen wir ja in diesem einen Lied. Du bist für uns. Du bist für uns. Gott ist aber so für uns, dass er in unser Leben hinein so wirken und handeln will, dass wir stark werden. Man könnte ja auch sagen, ein Vater ist für sein Kind, wenn es sein ganzes Leben lang im Kinderwagen rumschiebt. Ja? Können wir sagen, wow, ist dieser Vater für sein Kind. Ja? Kind wird groß, aber es wird immer im Kinderwagen rumgeschoben. Das Fläschchen wird vorbereitet. Ja? Das wäre auch ein Umsorgen. So ist aber unser Vater im Himmel nicht. Er will, dass du und dass ich, dass wir stark werden, dass wir selber, dass wir mit ihm laufen können. Ja, so ist Gott für uns. Er baut uns. Und in Bedrängnissen ist es, glaube ich, ganz oft sogar die stärkste Weise, wo wir ihn erfahren und erleben und dann in seiner Kraft und in seiner Gnade überwinden und weitergehen können. So sehe Bedrängnisse, wie es ja auch im Neuen Testament heißt, nicht gleich mal als was ganz Schlimmes an, sondern als Freude, weil du jetzt etwas mit deinem Gott erleben kannst, erfahren kannst, weil er für dich ist, weil er dich baut, weil er dich stark machen will, weil er will, dass du weiter mündig wirst und reif wirst. Und das hat David erlebt, durch all seine Phasen hindurch. Gott ist für mich und ich bleibe an ihm dran. Ich würde mal sagen, Davids schlimmster Tag wird uns in 1. Samuel 30 berichtet. Was ist da passiert? Bedrängnisse aus jeder Richtung kamen auf ihn zu. Es ist, als die Amalekiter sein Lager in Ziklag überfielen. Terroristen entführten alle Frauen und Kinder, steckten die Stadt in Brand und plünderten alles. Zu allem Übel gaben Davids eigene Krieger ihm die Schuld an der Katastrophe. Sie waren so wütend, dass sie sogar davon sprachen, ihn zu steinigen. Wer von euch war schon mal in so einer Bedrängnis? Also ich muss sagen, das habe ich noch nicht erlebt. Gott sei Dank. Ja. Da war David drin. Wir lesen mal rein, könnt gerne mitlesen, 1. Samuel 30, 1 bis 6. Der Schlüsselvers ist dann Vers 6, wie David damit umging. Und da wollen wir dann ein bisschen reinschauen, ja, wie hat denn David gelebt? Wie konnte er das verarbeiten, ja, und überwinden? 1. Samuel 30, 1 bis 6, auf meiner zweiten Folie habe ich den 6. Vers hier. Wir fangen ein bisschen früher an. 3 Tage später, als David und seine Männer wieder in der Stadt Ziklag eintrafen, mussten sie feststellen, dass die Amalekiter in das Südland eingefallen waren und Ziklag niedergebrannt hatten. Sie hatten die Frauen, die Kinder und alle anderen gefangen genommen und verschleppt, aber niemanden getötet. Als David und seine Männer kamen, sahen sie die niedergebrannte Stadt und dass ihre Frauen, Söhne und Töchter verschleppt worden waren. Da weinten sie, bis sie die Kräfte verließen. Da weinten sie, bis sie die Kräfte verließen. Bedrängnis. Auch die beiden Frauen Davids, Ahinoam aus Jezreel und Abigail, die Witwe Nabals aus Karmel, waren gefangen genommen worden. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Im Englischen nennt man sowas friendly fire, wenn die eigenen Leute dann gegen dich stehen. Also die Bedrängnis von außen und dann noch die innere Bedrängnis. Hast du vielleicht auch erlebt, gerade auch in den letzten 2,5 Jahren. Ja, in dieser Pandemie wurde so viel zerrissen, in den Meinungen. Dann wurden plötzlich Vertraute in der Familie, im Freundeskreis zu solchen, die friendly fire abgeschossen haben auf dich. Oder du hast geschossen vielleicht. Ja, andere. Bedrängnisse von außen, von innen. Darin stand das ganze Volk damals, die ganzen Männer Davids, aber dann der David wird zum Sündenbock gemacht. Und da steht er. Wie kommt man da wieder raus? Das ist doch die große Frage, oder? Und dann ist dieser Vers, wie ich ihn hier auch auf der Folie dann habe. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. In einer anderen Übersetzung. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Ein bisschen kannte David das ja schon. Da waren immer wieder Goliaths in seinem Leben. Dieser Riese, der einem dann begegnet. Als ich in Singapur im Stopover war, war ich unterwegs auf der Straße, da ist diese alte St. Andrews-Kathedrale noch aus der Kolonialzeit, eine weiße, große Kirche, ja, Gottesdienste drin, die sind sehr charismatisch dort, so in dieser alten Kirche, Lobpreisgottesdienste. Und da war an diesem Abend ein Musical über David, haben sie fleißig eingeladen auf der Straße, junge Leute, habe ich auch so einen Flyer in die Hand gedrückt, und da stand groß auf diesem Flyer: Wenn ein Goliath vor dir steht, dann muss ein David in dir sein. Ja. If there's a Goliath before you, there should be a David inside of you. Ja. Dann heißt es, dass der David in dir aufsteht. Und David kannte diese Bedrängnisse. Ja. Und es hat aber mit dem Goliath damals ja nicht aufgehört, sondern dann als Heerführer, als König, als einer, der dem Volk vorsteht, kam er immer wieder in diese Bedrängnis. Und hier ist wahrscheinlich so ein konzentrierter Tag der Bedrängnisse in seinem Leben. Und dann heißt es, doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn. Oder David aber stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Wie hat er das gemacht? Da steht dann gar nicht viel mehr. Wie hat er denn das gemacht? Wie hat er sich gestärkt in dem Herrn, seinem Gott? Das wird uns dann in dieser Geschichte, in diesem Kapitel gar nicht verraten. Aber dadurch, dass David das getan hat, hat sich alles gewendet. Was wie eine große Desasterkatastrophe aussah bis zum Vers 6, wird danach zu einem Triumph Gottes im Leben Davids und seines Volkes. Gott kommt hinein. So eine Art von Druck, Bedrängnisse in diesem Maß können ja ganz unterschiedliche Dinge auslösen. Entweder ein Nervenzusammenbruch oder ein Wutausbruch oder ein Rücktritt von deinen Aufgaben, wenn du schon gesteinigt werden sollst. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin weg. Ja. Nervenzusammenbruch, Wutausbruch, Rücktritt. Aber David gab nicht auf. auch nicht, als seine treuen Freunde sich gegen ihn wandten. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Um jetzt ein bisschen herauszufinden, wie hat er das dann gemacht, müssen wir tatsächlich sein Leben anschauen. Das war in diesem Moment nicht einfach nur so ein Effekt, sondern es war seine Lebenseinstellung und Haltung. Es war eingeübt, wie er sich verhalten hat in diesem Augenblick. Da waren schon viele andere Situationen, wo er gelernt hat, ja, und wo er Dinge praktiziert hat. Und wenn die Bibel dann sagt, er stärkte sich in seinem Gott, dann hat er das bestimmt so gemacht, wie seine Lebenssumme auch aussah. Und deshalb ist es gut, wenn man dann ein bisschen David anschaut, wie hat er dann sich gestärkt in Gott, um Bedrängnissen auch begegnen zu können. Wir wissen aus dem Kapitel, wo wir gerade gelesen haben, dass sich die Schlacht wendet, nachdem David übernatürliche Kraft gefunden hatte. Und David und sein Heer die Plünderer verfolgten, sie überwältigten und alles zurückholten, was gestohlen worden war. Ein wirklich schlimmer Tag verwandelt sich in einen erstaunlichen Sieg. Und der Schlüsselvers ist, er stärkte sich in seinem Gott. Wie können wir das tun, wenn wir Bedrängnissen gegenüberstehen? Was hilft uns, da nicht abzuhauen, sondern stark zu bleiben, standzuhalten und dann Gottes Kraft zu erleben? Ich habe so 5 Dinge, die ich denke bei David, die wir bei David sehen können, was sein Lebensstil war. Ja, wie er generell gelebt hat, mit Gott umgegangen ist und gerade auch mit solchen herausfordernden Situationen. Und die würde ich euch gerne einfach ganz kurz nennen. Und ich lade dich ein, für dich zu prüfen, wo ist da vielleicht für dich ein Schlüssel in der nächsten Zeit, wenn du jetzt in Bedrängnissen bist oder wenn Bedrängnisse auf dich zukommen. Erster Gedanke, und deshalb sind wir auch als Gemeinde wieder zusammen, weil wir das tun, lege eine Lobpreispause ein. Lege eine Lobpreispause ein. Lobpreis heißt so viel wie Durchbruch. Ja. Lobpreis heißt, du schaust von dir weg und du schaust zu dem hin, von dem alle Kraft kommt, gerade diese übernatürliche Kraft. Lege eine Lobpreispause ein. Wir sehen in der Bibel, nicht nur beim David, sondern bei vielen, vielen, die wir ja studieren können, ja, genau das war der Schlüssel in der Bedrängnis. In der Apostelgeschichte, als Paulus und Silas in einem Gefängnis in Philippi in Ketten liegen, sangen sie Hymnen und priesen Gott, bis ein Erdbeben das Gebäude erschütterte und ihre Fesseln abfielen. Was hättest du im Gefängnis gemacht? Was ist schon in dir drin? Was ist deine, ich sage jetzt mal, natürlich übernatürliche Reaktion, wenn Dinge bedrängend werden? Zu jammern oder auf den zu schauen, der Dinge ändern kann? Und das ist Lobpreis. Seinen herrlichen, kraftvollen Namen groß machen. Und das ist dann nicht nur im Gottesdienst, wo wir es ja als Ablauf mit drin haben, sondern dann, mitten in deinem Alltag, es zu tun und zu sagen, und jetzt schaue ich weg von dem, ich schaue zu meinem Gott und ich mache ihn groß. Und ich sage, von dir kommt alle Hilfe. Egal, was gerade deine Herausforderung ist. Nämlich die Perspektive ändern. Es gibt so viele, gerade die letzten Tage beschäftigen mich Fragen, wo ich menschlich in der Perspektive keine direkte Antwort finde. Und Lobpreis hebt mich auf eine höhere Ebene. Nämlich, wo die Perspektive Gottes mit hineinkommt. Und ich denke, Paulus und Silas, die kannten das, die haben das gelebt. Der David kannte das. Wenn wir die Psalmen anschauen, wie oft hat er eine Lobpreispause eingelegt? In seinem Leben, in seinem Dienen, in seinem Herrschen, in seinem Kämpfen. Die Psalmen sind alles Ausdruck seiner Lobpreispause vor Gott. Jetzt zählst nur du Gott. Ich wende mich ab von der Herausforderung und schaue hin zu dir. Lobpreis hat Macht. David wusste das. Und seine alten Lieder, die Psalmen, die liefern unsere Playlist für unsere heutigen Überwindungsaktionen, oder? Hast du dich schon gestärkt mit Davids Liedern? Seine Psalmen gelesen und sie dir zu eigen gemacht? Es ist sein Geschenk an uns, dass auch wir Bedrängnissen gegenüber stark bleiben können. Psalm 27, 6. Und nun werde ich mein Haupt erheben über meine Feinde, die mich umgeben, und ich werde in seinem Zelt Opfer darbringen mit Freudengeschrei. Eine Lobpreispause. Eine Lobpreispause. Du musst lernen zu singen, wenn du dich nicht danach fühlst. Lobpreis bringt unsere Seelen wieder in Ordnung und öffnet die Antworten des Himmels. Lobpreis. In den kleinen Bedrängnissen, in den großen Bedrängnissen. Da auf diesen Fischerinseln, da war es mit den Toiletten und Duschgelegenheiten nicht ganz so wie bei uns. Ja, das waren echt dunkle Löcher. Du hast mit den Kakerlaken geduscht und so. Und ich bin manchmal wirklich mit Lobpreis in die Dusche reingegangen. So in dem Bekenntnis, hier komme ich auch wieder heil raus. Ja, dann vor allem, wenn es noch dunkel ist und du mit deinem iPhone irgendwie ein bisschen Licht schaffen willst. Und ganz andere Bedrängnisse genauso. Du bist lebensbedrohlich dann auch wirklich werden. Wo ist deine Perspektive angesiedelt? Lobpreis hebt uns auf eine höhere Ebene. Und da mache ich dir ganz, ganz viel Mut. Dem, wo du stehst, mit dem, was, wo du gerade umgehen musst, wo Bedrängnis da ist, wo Dinge in Frage gestellt sind. Suche im Lob Gottes, rühme seinen starken Namen über diese Situation und dann lass ihn ran. Und das ist auch schon der zweite Punkt. Ziehe dich vom Stress zurück, nenne ich das mal. Ziehe dich vom Stress zurück. Sabbat, Ruhe, Rückzug, Zufluchtsort finden wir in der Bibel auch ganz oft. Jesus hatte den. Er ging von den Menschenmengen weg auf den Berg allein. Er hat abgeschaltet. Ziehe dich vom Stress zurück. Was heißt das? Ich habe hier so ein Bild von einem Krieger mit Bogen. Das waren so die Waffen, mit denen auch David umging zu der damaligen Zeit. Und ich denke, der David kannte auch seine Waffe, den Pfeil und Bogen. Und er wusste, dass er selber ja so auch wie so ein Bogen ist, ja, wo Kraft von ausgeht. Und jeder Pfeil- und Bogenschütze, der weiß, dass der Bogen ab und zu Entspannung braucht. Der ist ja immer in Spannung, ja, mit dem Holzbogen oder aus was auch immer er geschaffen ist, früher Holz, und dann der Schnur, die hält den Bogen immer auf Spannung. Und der Bogen wird müde, wenn er immer in Spannung bleibt. Der muss ab und zu abgespannt werden, um länger kraftvoll zu bleiben. Ja. Wann hast du das letzte Mal deinen Bogen entspannt? Bist du immer unter Tension, immer unter Anspannung? Ja. Immer unter Druck. Der Bogen eines Kriegers muss manchmal entspannt werden, um in der Schlacht effektiv zu sein. Wenn deine Bogensehne immer gespannt ist, werden deine Pfeile das Ziel nicht mehr treffen. Du kannst nicht Tag für Tag in der Hitze des Gefechts bleiben. Du musst lernen, dich zurückzuziehen, auszuruhen, neue Kräfte zu sammeln. Spann den Bogen aus. Entspanne dich. Mach einen Spaziergang. Such dir einen Ort, entweder in der Nähe deines Hauses oder auch weiter weg. Und während du dich ausruhst, erinnerst du dich daran, dass Gott deine Schlachten schlägt und nicht du. Dass Gott deine Kämpfe kämpft. Ich werde für dich kämpfen und du wirst stille sein, sagt Gott in seinem Wort. Und auch David wusste das im Samuel, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Es ist ja gar nicht mein Kampf. Ich bin nur Verwalter als König, bin nur eingesetzt, von ihm Weisung zu bekommen und es umzusetzen. Aber der Kampf ist dem Herrn. Amen. Und das müssen wir manchmal wieder sortieren in unserem Kopf, weil wir denken, wir müssen es tun. Spann den Bogen ab. Finde Zeit. jetzt ist Sommer, Ferienzeit. Hoff, dass dein Urlaub nicht zur Spannung wird, weil du mit Lufthansa fliegst, sondern dass dein Urlaub Entspannung wird, ja, und du nicht nochmal Stress hast. Sprüche sagt, das Ross ist gerüstet auf den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt von dem Herrn. Wir geben unseres dazu. Ja, wir spannen auch den Bogen wieder ein, wenn der Herr dann dir sagt, und jetzt handle, tue das. Hast du diese Phase, wo du den Bogen abspannst, wo du Kraft sammelst? Und das ist für jeden von uns vielleicht auch ganz unterschiedlich. Da hat jeder unterschiedliche Reaktionen, was er braucht. Ja. Für den einen ist es dann Sport, Ausgleich, ja, was ganz anderes. Der andere muss sich einfach mit Freunden treffen. Ja. Ich hoffe, du hast solche Freunde, wo du den Bogen abspannen kannst. An deiner Arbeitsstelle, in deinem Umfeld, in deinem Team, wo du wirkst. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe Menschen, da könnte ich den Bogen nicht abspannen. Da wäre ich mir nicht sicher. Könnte dort nicht entspannen, weil von ihnen immer irgendwie was kommt. Aber ich bin auch froh, dass ich Freunde habe, wo ich völlig abhängen kann. Hoffentlich hast du solche Freunde, mit denen du zusammen entspannen kannst. An der Stelle. Und ein anderer, der braucht vielleicht einfach viel Bett. Ja, sagen, ausruhen, Kraft sammeln. Und dann geht es auch wieder weiter. Lege eine Lobpreispause ein, ziehe dich vom Stress zurück. Dritter Gedanke, ich glaube, dass David all das in seinem Leben ja, so in Fleisch und Blut hat übergehen lassen. Der dritte Gedanke ist, erinnere dich an Momente der Güte Gottes. Erinnere dich, wie gut Gott gestern schon war und vorgestern und vor vielen Jahren. Und er ist heute noch der gleiche Gott, der dich damals beschenkt hat und der dich damals umgeben hat. Und das ist ja auch wieder David im Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Darin wirst du auch wieder Kraft bekommen, um der jetzigen Bedrängnis standzuhalten. Hast du die Dinge für dich vermerkt, wo Gott Gutes getan hat? Führst du so eine Art geistliches Tagebuch über die Heldentaten Gottes in deinem Leben, wo er eingegriffen hat, wo du es vermasselt hattest oder wo andere dich bedrängt haben, wo die Umstände einfach nicht mehr gepasst haben und Gott kam hinein? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es ist eine gute Idee, ein Tagebuch zu führen, indem man Gebetserhörungen auflistet. Weil du wirst wahrscheinlich dich nicht an alle erinnern können. Und manchmal ist es gut, das aufzuschlagen. Da hat es jetzt David wieder einfach, ne? Der muss nur einfach die Bibel lesen, um über sein Leben wieder was zu erfahren, was er schon längst vergessen hatte. Ja. Schreibst du dein Geschichtsbuch, ja, wo du dann mal wieder nachschlagen kannst? Was Gott schon getan hat, wo er dich geführt hat, wo er dich beschenkt hat. Ich halte für mich solche Momente fest. Ich weiß immer noch, wie er mich als Teenager aus Todesängsten, weil ich nicht wusste, wo ich hingehe, wenn ich sterbe, wo er mich herausgerettet hat. Dieser Kirche in Heidelberg, diesen Moment. Das war wahrscheinlich meine Bekehrung, wo ich wirklich wiedergeboren wurde. Und ich muss euch ehrlich sagen, egal was auch in meinem Leben an Krankheit, Not war, oder so Bedrängnisse, wenn man manchmal unterwegs ist. Ich hatte nie wieder Angst zu sterben bis heute. Gott befreit. Wie ich vor 20 Jahren monatelang starken Tinnitus hatte und Gott geredet hat, geführt hat und von einem Tag auf den anderen war es weg. Und Gott hat eingegriffen. Und doch habe ich durch die Bedrängnis auch gelernt. Ja. Oder meine erste Philippinenreise damals, wo die Umstände völlig gegen meine Vorstellungen waren. Ich habe nachts von Schnitzel und Pommes geträumt, damals. Und diese ganzen Moskitos und die Hitze und sich nicht waschen können und so. Das war in der ersten Missionsreise echt eine Bedrängnis. Ich habe gesagt, ich gehe nie wieder hierher. Und dann kommt Gott in einer Nacht auf meine Luftmatratze beziehungsweise in mein Herz und alles ist anders am nächsten Tag. Und ich weiß nicht, wie oft ich inzwischen in den Philippinen unterwegs war. Und mir eigentlich damals in meiner menschlichen Perspektive gesagt haben, hier gehe ich nie wieder hin. wenn Gott hineinkommt und plötzlich was weitet öffnet. Du erinnerst dich, und ich habe mich jetzt auch wieder erinnert, wo dann Dinge unbequem wurden. Vor 3 Wochen das erste Mal wieder mit Isomatte auf dem Holzboden. Meine Hüfte tat mir den ganzen Tag weh. Man wird halt älter. Erinnert Gott, du wirst mir Freude schenken für den kommenden Tag. Und es war so. Und auch für die kommende Nacht. In der 2. Nacht hatte ich sogar Freude, auf die Isomatte mich zu legen. Da war wenigstens eine Isomatte. Also, weil unsere Kinder, die schlafen auf dem Holzboden, die nehmen gar nichts mit. Ja, viele von ihnen, nicht alle. Erinnere dich, was er dir Gutes getan hat. Wenn du versucht bist, an Gottes Treue zu zweifeln, erinnere dich an die Momente, in denen er in der Vergangenheit Gebete erhört hat. Und derselbe Gott, der dir vor 15 Jahren geholfen hat, kann das gleiche Wunder wiederholen. Heute, jetzt, in der Situation, in der du bist. Wenn er letztes Jahr für dich gesorgt hat, dann kann er es wieder tun. Er hat sich nicht verändert. Und dann haben wir vorhin ja auch von der Herrlichkeit gesungen, die so viel höher ist wie all das Irdische und dieses Leben hier. Und auch darin erinnern wir uns, was Gott für uns bereitet hat. Erinnere dich an die Momente der Güte Gottes. Vorletzter Punkt, halte deine Verheißungen fest. Das eine ist der Rückblick, was alles schon war, wo Gott war, aber er hat doch auch schon gesprochen in dein Leben, wo er dir Zusagen gegeben hat und wo du einfach festhältst, was er dir gesagt hat. Auch wenn es nicht ganz schnell und in dem Zeitpunkt kommt, wo du es erwartet hast. Auch da habe ich für mich inzwischen digital Dinge festgehalten, wo Menschen mir Dinge zugesprochen haben, prophetisch, wo ich selbst von Gott gehört habe über mein Leben, meine Berufung, wie er mit mir gehen will, wo ich immer wieder mal reinschaue und gucke, aber Gott, du hast es doch gesagt. Und deshalb will ich nicht weichen, deshalb will ich nicht aufgeben, deshalb will ich nicht abhauen, sondern ich will mich führen lassen, wo du mich hineinnehmen willst in das Kommende. Und das war auch bei dem Paulus, so wie er das dem Timotheus schreibt, ganz interessant. Er sagt dort, so sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen. Dazu ist Prophetie überhaupt gegeben, dass wir den guten Kampf kämpfen können, dass wir in der Verbindung mit Gott wissen, was er uns zugesagt hat und wir dann, wenn es zählt, nicht aufgeben. Das kraftvolle prophetische Wort hinein in dein Leben, in deine Lebenssituation. Danke allen in unserer Gemeinde, die sich im prophetischen Dienst da auch gebrauchen lassen, in Seelsorge, im Segnungsgebet, im hörenden Gebet, im Gespräch. Und es sollen stärkende Worte sein, die du festhältst. Und wenn die Bedrängnis kommt, kannst du sagen, aber mein Gott hat gesprochen. Wir prüfen das an seinem ewig gültigen Wort, nehmen das mit. Und David war so einer. David wusste um die Zusage als Teenager schon, dass er vom Vater und von seinen Brüdern auf die Seite geschoben, aber vom Propheten schon zum König berufen wurde. Und Jahre musste er warten, bis es dann kam. Aber diese Zusage des Propheten war da in seinem Leben. Und deshalb ist er dafür gegangen, das prophetische Wort in dein Leben hinein. Paulus, Timotheus. Ja? Paulus, Timotheus dort hinein. Er solle den guten Kampf kämpfen, indem er die Verheißungen, die über ihn gemacht wurden, nutzt. Wenn wir mit Entmutigung konfrontiert sind, lass uns daran erinnern, welche Verheißungen, die Gott gegeben hat, für dein Leben gelten. Diese Worte sind wie ein Anker, der dich in rauer See festhält. Und sie stärken auch deinen Glauben, sodass du atmen kannst, mitten in der Bedrängnis. Sprech Gottes Verheißungen laut aus, im Gebet, über dir, dem Feind entgegen. Du wirst spüren, wie du über jede schwierige Herausforderung emporgehoben wirst. Ich glaube, das war das Geheimnis vom David, wenn es dort heißt, David aber stärkte sich in seinem Gott. Er war ein Lobpreiser, er wusste, wo man den Bogen abspannen muss, hat sich erinnert an das, was Gott alles schon Gutes getan hat in seinem Leben. Er kannte die Verheißungen und hat sie festgehalten. Und der fünfte Punkt, den ich noch mit von David geben will, ist: Erinnere dich daran, was Freunde dir gesagt haben. David hatte Freunde, besonders einen, den Jonathan. Ein Freund, der ihm immer wieder auch Stärkung und Ermutigung zugesprochen hat. Und Davids Geschichte ermutigte ihn sein enger Freund Jonathan bei mehr als einer Gelegenheit. Wir waren ja vorhin im 1. Samuel 30, diese Schlacht in Ziklag, wo dann dieser Satz kommt: David aber stärkte sich in seinem Gott. Wir finden eine ganz ähnliche Formulierung 7 Kapitel vorher, wo Jonathan, der Sohn Sauls, machte sich auf und ging zu David nach Horesch und ermutigte ihn in seinem Gott. Kann es sein, dass der David sich in Ziklag erinnert hat, was vielleicht Jonathan ihm damals gesagt hat? Kann ein Anteil gewesen sein. Es ist die gleiche Formulierung. 7 Kapitel vorher ermutigt Jonathan ihn und stärkt ihn in seinem Gott. Jetzt war kein Jonathan da. Und David stärkte sich selbst in seinem Gott. Er hatte schon Zuspruch von Freunden gehört, vor allem von diesem einen Freund. Ja, ich vermute, dass Jonathans tröstende Worte noch lange in Davids Seele nachhalten. Als David in 1. Samuel 30, 6 sich selbst ermutigte, könnte er über das nachgedacht haben, was Jonathan viele Monate zuvor zu ihm gesagt hatte, als er in einer ähnlichen Bedrängnis war, in Horesch, der Auseinandersetzung auch mit Saul. Ich bin jedes Mal dankbar, wenn ein Freund mir ein ermutiges E-Mail, eine SMS schickt, ein WhatsApp. Und ich muss euch ehrlich sagen, viele dieser Worte speichere ich auch. Und manchmal in Momenten, wenn es einem vielleicht gerade nicht so gut geht, gucke ich mir einfach auch diese Nachricht von Freunden an. Und dann weiß ich, bin ich allein. Das sind Menschen, die auch mitstehen. Und genauso darf ich ein Jonathan sein und du ein Jonathan sein zu jemand anderem, der vielleicht gerade jetzt in Bedrängnis es braucht, dass er sich in seinem Gott stärkt und sich erinnert, dass du das auch schon getan hast bei ihm. Bei Freunden ist es ja immer so, es geht nicht nur um Freund haben wollen, sondern Freund sein. Das ist gegenseitig. Und ich glaube, auch das war bei David ein Schlüssel, dass er in solch einer überwältigenden Bedrängnis sich stärken konnte in seinem Gott. Ermutigung eines Freundes, hat mal jemand gesagt, ist nicht wie Manna, das nach einem Tag verdirbt, oder Tau, der in der Morgensonne verdunstet. Die Worte eines Jonathans sind wie eingravierter Schmuck. Und wenn du sie in einer Schatztruhe aufbewahrst, kannst du sie an deinen schlimmsten Tagen herausziehen. Von David lernen, in Bedrängnissen geistlich stark zu bleiben. Ich denke, ihr könnt gerne schon mal nach oben kommen. Ich will dir einfach nochmal diese 5 Punkte ans Herz legen. Was ist für dich gerade dran? Vielleicht sagst du auch, es ist alles gut. Gott sei Dank ist im Moment das Wort Bedrängnis ein Fremdwort. Wer mein Leben kennt es nicht, dann bist du ein Gesegneter, dann genieße. Und wenn aber die nächste Bedrängnis um die Ecke kommt, lerne von David. Mach's ihm ähnlich. Stärke dich in deinem Gott. Die Lobpreispause, den Bogen abspannen, dich an das Gute erinnern, wo Gott schon gehandelt hat. Die Verheißungen festhalten und die Worte von guten Freunden, die es gut mit dir meinen, festhalten und dich erinnern. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du der allerbeste Freund von uns allen bist und dass du uns erinnerst. Dass du uns erinnerst, dass wir es ähnlich wie David und die vielen anderen Menschen der Bibel tun, dass auch wir Menschen sind, die in den Bedrängnissen dieser Welt, dieser Zeit, im eigenen Leben, in den Umständen, ja auch im Ruf, den du uns bringst und der Berufung, die wir leben, wir haben für unsere Missionare gebetet, Herr. Wir segnen sie mit, dass sie erleben, auch da, wo Dinge bedrängend sind, Gott ist größer und stärker und wir können uns in ihm stärken. Und dann glauben wir, Herr, wirklich, die Schlacht ist dein. Du kämpfst für uns, weil du bist für uns. Du willst, dass wir stark werden und stark bleiben, aber du bist für uns. Du bist für uns, Herr. Du kommst mitten hinein in die Bedrängnisse, wie bei David. Und damit segne ich dich heute Morgen, was auch immer deine Bedrängnis ist im Moment. Ich rufe über dir aus im Namen Jesu. Du bist ein Mann, du bist eine Frau, die stark bleibt, die nicht weicht, die nicht aufgibt, die nicht geistlich in Ohnmacht fällt, sondern du stärkst dich in deinem Gott. Du wirst widerstehen, du wirst überwinden. Und der Herr selbst wird für dich kämpfen. Und es wird in seiner Perspektive ein Weg für dich offenbar. Damit segnen wir dich heute Morgen im Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt einfach nochmal so eine gemeinsame Lobpreispause haben, bete ich, Herr Geist, sprich hinein. Sprich hinein zu jedem Einzelnen, was für ihn jetzt einfach auch vielleicht ganz praktisch dran ist, umzusetzen. Danke für dein Wort, Herr. Danke für das Beispiel von David. Danke, dass wir davon lernen können für unser Leben. Wir preisen dich, Jesus. Amen.